Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sind wieder da. Ich weiß, einige von euch haben bestimmt gehofft, ihr müsst uns nie wiedersehen, aber da habt ihr euch geschnitten,
Ich
ja.
habe ein paar Nachrichten bekommen, wie es denn jetzt aussieht, wann der Podcast wiederkommt. Da war ich, habe ich ein Krokodilstränchen hier verloren, weil ich mich gefreut habe. Also ein paar Leute haben es gemerkt, dass wir nicht mehr aktiv waren. Daniel lebst wieder, ja. Ich habe schon gewitzelt. Entweder hat sich so einen kleinen Schnitt in den Finger geholt oder hatte so eine Männergrippe. 2 Wochen außer Gefecht. Was war denn los hier? Was war denn los bei dir? Zu viel Froster? Zu wenig Froster? Was ist los?
Ja, gibt's nur zu wenig, aber schwere Lungenentzündung und hab die ersten 4 Tage ein Antibiotika bekommen, auf das ich auch noch allergisch war. Das heißt, es hat nicht nur nicht gewirkt, sondern hat auch noch dagegen gewirkt. Wenn ich Freitag dann letzte Woche nicht selbst ins Krankenhaus gefahren wäre, ja, hätte in der Nacht wahrscheinlich sogar der Krankenwagen kommen müssen, weil der Hals ist dann immer weiter dicht geworden, das Fieber ist immer höher gestiegen, aber der Arzt hat mich natürlich erstmal gefragt, ja, wie ich drauf komme, dass es immer schlimmer wird. Habe ich so, ja. Ich habe gedacht, ich habe gewürfelt und am Montag war es noch eine 2 und jetzt war es halt eine 4. Deswegen habe ich gesagt, ja, jetzt ist es schlimmer, ja. Aber
Ist
nee, also
geschehen.
Lungenentzündung war und vor allem die ist so festgesessen gewesen, hat er in der Radiologie gesagt. Also mein Arzt, der hat es beim Abhören nicht mal gehört, dass ich eine Lungenentzündung habe. Ich wurde zwar direkt auf Lungenentzündung behandelt, weil meine Family, die 2 Wochen davor Lungenentzündung hatte, aber die ist so festgesessen im linken unteren Lungenflügel, das ist komplett weiß auf dem Bild gewesen. Also das ist so fest gewesen, dass man nicht mal was gehört hat. Ja, also war
Na
schon nicht
gut,
so
dann
lustig, ja.
lassen wir das mal diesmal mal durchgehen. Ne? Ja, ich war ja auch am, ich wollte einmal am Freitag, hatte ich erst überlegt, ob ich mal so eine Folge so aufnehme, aber mein Gesundheitszustand am Freitag ist dann doch auch echt nach unten gekippt und Samstag war ich dann noch Corona-positiv, war zwar jetzt nicht schlimm zum Glück bei mir, sondern wie so eine kleine Erkältung im Endeffekt. Aber da war die Motivation dann doch nicht mehr so gegeben. Und ja. Jetzt geht's aber wieder. Ich bin auch wieder Corona-negativ und alles. Also bei uns haben's ganze Family positiv, aber alle ganz gut überstanden, immerhin, ne? Bis
Aber es
auf
ist das
der.
Schöne, das erwarten die Leute von dir ja gar nicht, dass die Messlatte schon so niedrig, damit
Ja.
hätte überhaupt niemand gerechnet, ja. Die hätten dann wahrscheinlich eher gedacht, ich wäre gestorben oder so, wenn du
Ja.
eine Einzelfolge gemacht hättest, ja, weil es kann ja gar nicht sein. Aber naja, die letzten Wochen, es ist ja doch ein bisschen was passiert an den Börsen. Erzähl mal, mach uns mal so einen kleinen Überblick, was ist so die
Ja.
letzten 2 Wochen passiert an den Börsen?
Stimmt, ich muss mal überlegen. Also das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, um ehrlich zu sein. Weiß gar nicht mehr, was wir das letzte Mal besprochen haben. Ich glaube, wir wollten mal noch so langweilige Dividendenwerte durchgehen. Aber jetzt beginnt ja fast wie eine Berichtssaison. Also ich mal sehen, ob das noch kommt. Vielleicht was so, dass das große Thema war, was wir ja, glaube ich, auch noch nicht besprochen hatten, was wir jetzt auch nicht groß breittreten werden, ist die ganze Geschichte mit der Zinssenkung. Dort kam ja dann doch diese Zinssenkung um 50 Basispunkte. Und was ganz die ganze Zeit zur Diskussion war, und ich habe auch diesmal wieder extrem viele Nachrichten bekommen, dass das ja jetzt ganz übel ist mit den 50 Basispunkten, da muss doch was im Busch sein, es muss doch alles viel schlechter aussehen, dass die da in Panik geraten, aber ich selber habe so gehandelt, habe es aber auch oft gesagt, dass ich das überhaupt nicht so sehe, dass die Fed das jetzt schon schlau macht, weil die nächste Chance auf eine Zinssenkung ist dann erst im November. Und man war ja im Nachhinein auch eher in dem Boot, dass man ein bisschen zu spät vielleicht reagiert hat. Deswegen waren die 50 Basispunkte auf jeden Fall richtig. Und alle, die dann jetzt behaupten, ja, das hier ist was im Busch, da gab es auch wieder viele YouTube-Videos, da, also da habe ich wirklich nur noch den Kopf geschüttelt, was da ein Mist erzählt wurde. Da wurde wieder die große Verschwörung, wie schlimm es um die US-Wirtschaft steht und dass hier alles den Bach runtergeht. Hallo, guck mal auf die Indizes, wir stehen auf
Guck mal
Allzeithoch.
nach Deutschland.
Wir machen jeden Tag neue, also wenn irgendwo was schlecht läuft, das hatte ich auch immer ein paar Mal gesprochen auf Instagram, wenn es irgendwo schlecht läuft, dann ist es die deutsche Wirtschaft. Das ist, vielleicht können wir nochmal drüber sprechen, das ist so ein Trauerspiel. Ich habe auch gestern so einen Bericht von Dativ noch gesehen. Das ist ja so diese Schnittstelle da, wo man dann seine Daten eingibt und dann auch zum Steuer- und Finanzamt und sowas schickt. Ne? Und die haben gesagt, dass vor allen Dingen jetzt die kleine und mittleren Unternehmen wohl so krasse Probleme haben. Also es schlägt jetzt voll durch, dass da Entlassungen kommen, keine Aufträge mehr da sind, die Umsätze gehen massiv zurück und die versuchen jetzt alle noch ein bisschen zu gucken, ob sie ins Ausland gehen können. aber ist natürlich für Kleinunternehmen viel, viel schwieriger. Und wir haben es ja oft gesagt, der DAX ist halt jetzt nicht die deutsche Wirtschaft einfach. Ja, viele Unternehmen erwirtschaften nur noch einen kleinen Teil der Umsätze in Deutschland, deswegen kann man das jetzt auch nicht 1:1 widerspiegeln noch da, ne? Haben jetzt auch wieder viele gesagt, der DAX muss doch fallen, es ergibt ja alles gar keinen Sinn. Diese Story ist auch schon so alt, wie ich an der Börse bin. Wirklich seit 20 Jahren liest man das auch immer. Ja, das kann ja gar nicht sein. Doch, es kann sein. Ne? Aber klar kann der DAX noch mal wieder fallen, aber es ist eben nicht so einfach. Und ich bin jetzt weiter eigentlich, um das mal abzuschließen, ganz optimistisch, weil die letzten Wirtschaftsdaten in den USA waren auch alle ganz gut. Und deswegen ist der Markt auch gerade so entspannt und jeder kleine Dip wird gekauft, weil es gefühlt so ist, dass jetzt die Zinssenkung kommt und auch noch weitere dieses Jahr eingepreist sind und wahrscheinlich auch kommen werden, weil die Inflation ja auch deutlich zurückgekommen ist, weil der Arbeitsmarkt im Gleichgewicht ist und gleichzeitig die US-Wirtschaft aber weiter solide läuft. Also gestern auch die Daten, die kamen, das war, glaube ich, das BIP, ein Vergangenheitsindikator, aber auch der Arbeitsmarkt, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die waren niedriger als erwartet. Und das ist natürlich ein sehr guter Cocktail, ja, dass die Börsen weiter steigen. Und jetzt, das freut mich sehr, weil da habe ich jetzt auch richtig schön profitiert, weil ich sehr schnell reagiert habe. Also zum einen konnte ich schön was mitnehmen jetzt mit den steigenden Märkten, weil ich ja im Markt drin geblieben bin und sogar zugekauft habe und die eine oder andere Aktie, die ich im Depot habe, richtig schön gestiegen ist. Aber zum anderen dann, als an dem einen Tag, wann war das, am Montag oder so, oder am Freitag war das, wo dann auch China jetzt einen rausgehauen hat mit Stimuli, Leitzinssenkung, laxere Kreditvergabe, kannst du ja gleich auch noch was zu sagen, hast du ja auch durchgelesen. Und da gab es an dem einen Tag dann einen Kursschub im am Hang Seng Index in Hongkong um 4%, ja, aber wirklich mit richtig Karacho, und das war für mich so ein Zeichen, okay, das ist diesmal keine Eintagsfliege, sondern da könnte man eine Gegenbewegung starten. Habe ich querbeet die ganzen Aktien gekauft, die altbekannten hier, Tencent, Li Auto, Xiaopeng, Alibaba, alles im Depot gehabt und dann auch noch im zweiten Schritt LVMH und Co. gekauft, also diese ganzen Aktien, die ein Exposure haben dort, ja, und die sind massiv angestiegen, ja, und das ist auch, glaube ich, kein jetzt ganz kurzes Strohfeuer, sondern könnte ein bisschen weiterlaufen. Ich bin jetzt da nur als Trades drin, nicht als Investment, das Thema hatten wir auch schon oft, aber da sieht es jetzt auch nach einer Trendwende aus und das hilft natürlich auch dem DAX, ne? Aber jetzt lasse ich dich mal zu Wort kommen. Wie siehst du diese ganze Sache in China?
Ja, also jetzt wollen wir erstmal ein bisschen natürlich drüber sprechen, um was reden wir jetzt genau, weil es gab ja schon öfter mal immer so Anzeichen, ja, man möchte jetzt die Unternehmen unterstützen, die Banken oder so. Diesmal redet man natürlich schon von ganz anderen Summen als bisher. Also alleine für die chinesischen Banken werden bis zu 1 Billion Yuan in Aussicht gestellt. Also da geht es wohl um die 6 größten chinesischen Banken, die sollen Geld spritzen dann hier bekommen. Aber insgesamt soll dieses Paket so fast 2 Billionen Yuan schwer sein. Also wenn ich es richtig verstanden habe, da würde mich aber auch nochmal euer Feedback dazu interessieren. Es soll wohl auch so eine Art Kindergeld geben für die Familien, die 2 Kinder haben, wenn ich das Ganze so einigermaßen richtig verstanden habe. Also der Wortlaut ist laut Handelsblatt nämlich so, also das Finanzministerium, die möchten auch 1 Billion Dollar geben, nicht Billion Dollar, Entschuldigung, 1 Billion Yuan geben. Da geht es zum Beispiel um Abwrackprämien für den Umtausch von alten Elektrogeräten. Und dann heißt es eben, der Erlös soll dazu verwendet werden, allen Haushalten mit mindestens 2 Kindern monatlich etwa 800 Yuan, das sind so 102 Euro pro Kind, auszuzahlen. Also zumindest mal so eine Art Kindergeld. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie was Dauerhaftes sein soll. Ja. Also es sind auf jeden Fall so einige Konjunkturhilfen geplant. Also wie gesagt, Abwrackprämien, dann soll neue Anleihen ausgegeben werden. Das soll eben alleine schon so diese 1 Billion Yuan in die Kassen dann spülen. Und damit möchte man eben vor allem halt auch, also man möchte so ein bisschen weg von dem Immobiliensektor, weil China war ja ja lange Zeit sehr stark immobiliengetrieben und sie wollen auch nicht immer nur diese Exportnation sozusagen sein, sondern auch so durch die heimische Wirtschaft eben stark wachsen. Und da kann natürlich so ein umfangreiches Programm, das kann natürlich helfen. Also das ist jetzt schon mal eine ganz andere Hausnummer, wie das vorher hat sich mehr so immer so ein bisschen angehört, wie so Gerede dann halt, ja, man will jetzt nicht mehr so auf den Unternehmen rumhacken oder so. Wenn man aber die Zahlen angeschaut hat, wenn man ehrlich war, also die meisten sind halt trotzdem eine Katastrophe gewesen. Also allen voran Alibaba, die also ja ein Katastrophenquartal nach dem anderen hatten. Da gab es andere, die deutlich besser waren. Du hattest ja Tencent zum Beispiel erwähnt. Auch JD.com hat sich teilweise sehr viel besser gehalten dann. Aber den meisten Unternehmen, denen ging es wirklich nicht gut. Die sind nicht mehr gewachsen. Die hatten dann teilweise diese sozialen Abgaben, wo jeder natürlich weiß, was es ist. Ja, also das kann jetzt natürlich schon mal kurzfristig wieder deutlich zur Belebung führen. Aber natürlich, man muss gucken, China hat noch massive Probleme. Allen voran ist jetzt erst vor kurzem wieder die Jugendarbeitslosigkeit erneut gestiegen. Das ist ein ganz großes Problem in China. Und das ist eben auch sowas, das nicht so schnell weggehen wird. Und da werden jetzt auch diese Konjunkturhilfen, diese Pakete erstmal nicht helfen. Das würde jetzt natürlich einen Motor ein bisschen wieder mal so ein bisschen so Sprit für den Motor geben, auch für den Wirtschaftsmotor. Aber langfristig gesehen, ja, da haben sie auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ich bin gespannt. Wir haben es ja auch immer wieder gesagt, also gerade für solche kurzfristigen Trendwenden sind China-Aktien natürlich prädestiniert dafür. Ja, so ein Sektor oder jetzt eine Region, auf der jahrelang eingeprügelt wurde. Das ist natürlich ideal mal wieder so für so eine Trendwende. Die Frage ist natürlich nur immer, wie nachhaltig sie ist. Und da ist China halt weiterhin meiner Meinung nach unberechenbar. Und das ist das große Problem. Also für solche kurzfristigen Trades finde ich es sehr interessant. Ja, als langfristiger Anleger würde ich mir aber trotzdem keine Einzelaktien da ins Depot legen. Wenn man da davon überzeugt ist, kann man sich einen ETF überlegen. Aber das haben wir auch schon oft gesagt. Deswegen, China bleibt für mich weiterhin ein rotes Tuch als Stockpicker, also für langfristige Einzelinvestments. Aber wie gesagt, ich habe auch eine andere Strategie als jetzt du zum Beispiel. Also da kann ich das nachvollziehen, wenn man sowas hört. Weil da könnte es jetzt eben auch sein, dass so jetzt vielleicht nicht die kommenden Quartalszahlen, aber die danach dann, dass man dann schon so erste Wirkungen einfach zu sehen bekommt. Ja, und es ist jetzt auch noch rechtzeitig, dass man so das wichtige Weihnachtsquartal mitnehmen könnte, weil vielleicht werden jetzt einige Leute auch wieder so ein bisschen kauffreudiger in China, wenn sie dann eben sowas hören, gerade eben halt auch vielleicht Familien, die das Geld dann wieder ausgeben für die Kinder oder so, weil ich meine, wir wissen ja, China 1,4 Milliarden Einwohner, also da reden wir schon von extrem viel dann, also bleibt auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Wir werden es weiter für euch verfolgen. Aber ich wäre trotzdem weiter sehr, sehr vorsichtig. Denn
man weiß ja nicht. Ein, zwei Sachen zu China sagen. Also ich habe noch ein paar Positionen, ich habe aber jetzt auch vieles verkauft. Ja, es ging, wie gesagt, also ich glaube, dass das jetzt nicht wieder in sich zusammenfällt, zumindest in sich kurzfristig. Es hat mehrere Gründe. Zum einen war das jetzt zum ersten Mal so ein Maßnahmenpaket, wo jetzt nicht jeder direkt gesagt hat, okay, das ist Kinkerlitz sozusagen. Es ist unter anderem auch ein Paket dabei gewesen, wo dann die ganzen Fonds direkt Aktien kaufen können und sie sich das Geld dafür, glaube ich, bei der Notenbank leihen können sozusagen, solche Sachen. Du hast gesagt, die Kreditvergabe soll massiv gelockert werden. Da kam jetzt auch heute nochmal die Meldung, dass der Mindestreservesatz der Finanzinstitute um 0,5% gesenkt wurde. Damit können Banken da noch mehr Geld zur Verfügung stellen, um Kredite zu vergeben oder Staatsanleihen zur Finanzierung von Infrastruktur zu kaufen. Also da tut sich sehr, sehr viel. Und die Hoffnung ist, dass jetzt der Immobiliensektor sich stabilisiert zumindest, ja, dass dadurch dann vielleicht die Verbraucher auch nicht mehr so verunsichert sind. Denn das ist ja gerade aktuell das große Problem, die Verbraucher neben dem Immobiliensektor, dass die Verbraucher sich so krass zurückhalten. Und das ist halt auch der Grund, dass allein die Hoffnung darauf, dass sich das verbessert, dass da dann Aktien wie LVMH, aber auch Nike, vieles, was dort aktiv ist, jetzt steigt. Da viele westliche Marken, Tesla zum Beispiel, da lief sogar in China zuletzt ganz gut. Ja. Insgesamt die Autobauer, trotz schlechter Meldungen, konnten ein bisschen nach oben laufen. Da sieht's ganz gut aus. Und was vielleicht noch ganz lustig ist, Zum einen, heute war das größte Handelsvolumen an der G-Next im Indexhandel seit September 2020. Also da fließt wirklich viel Geld rein. Ich habe es gesagt, deswegen hatte ich auch gekauft, recht aggressiv. Diese 4%, sowas hat man lange nicht gesehen. Das war wie so eine Art Befreiungsschlag. Und David Tepper, der hat gesagt, ich muss gerade nochmal das Zitat holen, ich muss so lachen, ist ein Hedgefondsmanager, recht erfolgreich. Ich muss gerade nochmal schauen, wo ich das finde. Er hat gesagt, so getreu dem Motto, er ist jetzt all in China und er kauft alles, was er kriegen kann. Also ETFs, Aktien, Future, er kauft alles, was geht. Und ich glaube, das haben halt einige Leute umgesetzt jetzt. Und man darf nicht vergessen, es war jetzt über Jahre eigentlich der Trade, die großen Tech-Werte USA long, China eher short. Und ich glaube, das löst sich auch so ein bisschen auf. Ne? Also das alles mal im Hinterkopf behalten. Trotzdem jetzt kurzfristig, also das ist natürlich jetzt alles ein bisschen zu krass, was da gerade läuft. Irgendwie gestern 4%, vorgestern 3%, heute wieder 2,5 oder 3%. Also ja, also jetzt neu einsteigen, das sollte man sich aber auch gut überlegen. Aber das Thema könnte heiß bleiben, nochmal kurz als Abschluss. Ne? Ja. Aber für mich alles jetzt so aus Trading-Sicht, aus Sicht einiger Tage oder vielleicht Wochen, aber ich bin jetzt trotzdem nicht investiert dort. Aber habe Aktien wie LVMH, Nike und so weiter, die hier alle in China aktiv sind.
Ja, also auch der Immobilienmarkt soll durch, wie haben Sie es genannt, energische Zinssenkungen stabilisiert werden. Also da ist schon wirklich einiges jetzt so auf den Weg gebracht. Ja, wird dann auch interessant werden bei Zinssenkungen, ob es dann eben nochmal so mehr von diesen Copy-Trades gehen, diese Juan-Copy oder, nee, Carry-Trades, nicht Copy-Trades. Ja. Copy-Trades war was anderes, ja. Durch diese Carry-Trades.
Was machst du die Copy-Trades, wenn du alle meine Ideen...
Genau, ja. Wenn ich mal wieder Bock habe, irgendwie Geld zu versenken, dann copy trade ich einfach mal so ein bisschen die Goldesel-Empfehlung. Ja. Nee, bleibt eine sehr spannende Geschichte. Ja, wir werden vor allem, und da wird man jetzt, glaube ich, schon recht schnell dann auch mal so die ersten Ergebnisse sehen. Aber dann ist natürlich auch wieder das Enttäuschungspotenzial sehr groß. Denn jetzt sind natürlich wieder die Erwartungen extrem. Ich glaube, der Kollege Bautzus hat gesagt, er hat ja letztes Jahr erst JD.com gekauft. Das ist jetzt 45% im Plus gewesen als Zwischenstand. Also da sieht man eben auch, wie schnell das jetzt dann tatsächlich gegangen ist. Denn
sind jetzt auch fast verdoppelt oder so in kurzer Zeit, ne? Also das ist
beeindruckend.
Da ist jetzt direkt sehr viel Hoffnung drin, aber wenn du dir mal auch Tencent und so anschaust, die sind ja jahrelang seitwärts gelaufen oder sogar gefallen. Ne? Und da ist natürlich dann, ne, da ist das Gummiband so stark gespannt und dann flippt das natürlich los, weil auch viele Shorties da drin sind und so. Also ja, wir werden es weiter beobachten.
Genau, ja. Dann ist es aber viel los gewesen ansonsten. Ich würde mal sagen, als nächstes gucken wir uns mal den Fall Mutares an. Da hat es eine Short-Attacke gegeben. Bevor wir aber dazu kommen, noch eine kurze Werbeunterbrechung. Wenn ihr einen Broker sucht, dann schaut doch mal gerne unten in unsere Videobeschreibung, angepinnten Kommentar oder in die Shownotes rein. Beim Smart Broker Plus bekommt ihr aktuell von uns eine DHL-Aktie geschenkt bei Depoteröffnung. Ihr müsst dafür nichts weiter tun, lediglich das Depot eröffnen. Ihr habt keine Mindesteinlage, keine bestimmten Trade-Anzahlen, die ihr machen müsst. Und der Smart Broker, der bietet wirklich extrem viel für sehr wenig Gebühren. Also er ist sehr kostengünstig. Ihr habt sehr viele Handelsplätze, an denen ihr zu wirklich sehr günstigen Konditionen handeln könnt. Sehr viel mehr Handelsplätze, als es die meisten Broker dann anbieten. Ihr habt eine breite Palette an Aktien und gerade eben auch die Handelsplätze für die etwas Erfahreneren unter euch, weil viele Aktien, die gibt es ja zum Beispiel bei den anderen Brokern dann gar nicht. All das bekommt ihr dann sozusagen unter einem Dach beim Smart Broker. Und wie gesagt, die DHL-Aktie, die gibt es für Michael und mir kostenlos obendrauf. Das Angebot gibt es auch nur bei uns Link, das ist ein exklusiver Deal, den bekommt ihr nirgendwo anders. Innerhalb von 2 bis maximal 4 Wochen wird die Aktie dann bei euch eingebucht, wenn ihr das Depot eröffnet habt. Deswegen schaut gerne vorbei. Wie gesagt, Beschreibung, angepinnter Kommentar oder in den Shownotes, wenn ihr über Apple Podcast oder Spotify reinhört, und damit auch wieder Werbung Ende. Ja, mich haben tatsächlich, ich habe gestern mein erstes Video wieder veröffentlicht, oder jetzt sagen wir vorgestern, wenn ihr die Folge zu hören bekommt, und direkt ist wieder die Frage, oder sind Fragen auf, was ist bei Mutares los? Ist das jetzt eine Riesenchance oder nicht? Bei Mutares, so kurz als Kontext für diejenigen unter euch, die vielleicht Mutares nicht kennen, ist ein deutsches Unternehmen. Es ist eine Beteiligungsgesellschaft, die kaufen Sanierungsfälle auf und möchten diese dann möglichst gewinnbringend wieder so in einem Zeitraum, so von ungefähr 3 Jahren, setzt man sich da so oft als Frist, oder das ist so die Wunschvorstellung, um das Ganze dann wieder gewinnbringend zu verkaufen, und zwar dann aber eben ein saniertes Unternehmen. Und da hat Gotham City Research ein Short Report eröffnet, und das ist kein unbekannter Player, denn die haben bereits sich 2017 Aurelius vorgenommen, und ja, die längeren oder die erfahrenen Börsenhasen unter euch, die werden mit Sicherheit die Story von Aurelius damals mitverfolgt haben. Also
größter Verlust, den ich jemals
kassiert habe. Drin sogar, ja gut, ja, wen wundert das? Ja, wahrscheinlich eine Woche vorher gekauft. Leute,
ich bin dann zum Sport gegangen, zum CrossFit, und habe das Training abgebrochen, weil ich zwischendurch aufs Handy geschaut habe. Ich bin so nicht vom Sportschweiß gebadet gewesen, sondern davon, weil ich hatte ja nachgekauft, dachte, okay, was ist hier los? Und dann kam halt der Short Report, und dann ging es immer tiefer.
Oh mein Gott. Ja. Also 2017 hat Gotham City Research bereits Aurelius sich vorgenommen, und es gibt da einige Parallelen dazu, denn das Geschäftsmodell damals von Aurelius im Jahr 2017 ist sehr vergleichbar gewesen mit Mutares heute. Die heutige Aurelius, die ist, ja, die hat sich komplett anders jetzt aufgestellt, ist mit Sicherheit auch so eine Nachwirkung von der Short-Attacke gewesen, denn die heutige Aurelius, das ist mehr nur noch so ein Investment-Vehicle von dem Unternehmen, denn die richtige Aurelius, die ist, also ich glaube, über 70% sei damals abgeraucht, und hatte aber, also damals natürlich schon auch aufgrund der Short-Berichte seine Hintergründe, aber jetzt langfristig gesehen tatsächlich nicht mehr, denn Aurelius ist recht anlegerunfreundlich geworden. Die haben also ihre profitablen Sachen mehr oder weniger ausgegliedert. Also die kleinen Aktionäre haben da so ein bisschen in die Röhre dann reingeschaut, und natürlich hat jetzt dann auch Gotham City Research probiert, da gewisse Parallelen zu ziehen. Das ist lustig, ich habe mir im Vorfeld den Short Report mal angeschaut. 101-mal wird das Wort Aurelius darin erwähnt. Also man hat eher das Gefühl, es ist ein Short Report nochmal gegen Aurelius, ja. Viele haben mich jetzt da auch eben so nach meiner Meinung gefragt. Ich persönlich muss schon mal sagen, wenn ich auf Seite 2 war, es glaube ich schon mal ein Meme sehe. Also da wurde auch dieser Aurelius-Vergleich gemacht mit so 4 Bildern. Da muss ich schon mal sagen, okay, ich weiß, in welche Kerbe das so ungefähr reingeht. Also da will man sozusagen diesen blöden Kleinanleger, der wahrscheinlich gar nicht weiß, was er sich da ins Depot gekauft hat, irgendwie rauskegeln. Denn, also ich muss ehrlich sagen, ich kann Short Report, der mit einem Meme anfängt, kann ich schon mal irgendwie überhaupt nicht ernst nehmen. Das ist schon mal das Erste, was mir extrem bitter oder sauer aufgeschlagen ist. Also das fand ich schon mal extrem komisch, ja. Also ich muss auch echt sagen, so in den letzten 2-3 Jahren, die Short Reports, die ich so zu lesen bekommen habe, also ich würde sagen, ein Dreiviertel davon ist echt absoluter Müll gewesen. Also da ging es nur drum, also irgendwelche hanebüchenen Sachen da reinzudichten. Das Schlimmste war damals eigentlich bei Block, wo ja argumentiert wurde, dass in immer mehr Rap-Texten über die Cash-App gerappt wird.
Das war
gar nicht
lange her, das war doch erst vor ein paar Monaten, ne?
Nee, das ist schon, also das ist schon weit über ein Jahr, müsste das schon her sein. Das war, ich glaube, Anfang letztes Jahr oder so. Also
auf jeden Fall drüber gesprochen hier im Podcast. Also
das ist schon deutlich länger her als ein paar Monate auf jeden Fall, ja. Und man probiert jetzt natürlich, da diese Parallelen zu ziehen. Hey, schaut mal, 2017 hatten wir einen Short Report gegen Aurelius. Aktie ist ins Nirvana versenkt. Aber man muss sagen, wenn man sich damit nachhaltig beschäftigt hat, die allermeisten der Vorwürfe von damals, diese haben auch tatsächlich nicht gestimmt, ja. Das ist aber natürlich jetzt auch kein Indiz dafür, dass jetzt da nichts dran ist zum aktuellen Zeitpunkt. Also was sind jetzt genau die Vorwürfe? Also so der größte, sage ich jetzt mal, also sie sprechen von einem Schneeballsystem, von Anlegerbetrug. sehe ich tatsächlich nicht so. Sie haben größtenteils tatsächlich mit Sachen argumentiert, die gar nicht von ihnen selber sind. Zum Beispiel aus einem Internetforum haben sie Screenshots veröffentlicht, wo anonyme Nutzer dann halt Sachen gepostet haben. Und sie selber haben aber gesagt, dass es hier aktuell vor allem im Cashflow-Bereich Probleme gibt. Ja, also dass die Cashflow-Entwicklung zuletzt negativ war, aber das kann man eigentlich relativ leicht entkräften, wenn man sich mal ein bisschen mit Mutares beschäftigt. Denn es ist halt einfach so, Mutares ist verdammt schnell gewachsen. Und dadurch haben sie sich jetzt auch immer größere Sanierungsfälle sozusagen aufgebürgt. Ja, also eben, ja, sind halt größer geworden sozusagen. Und man ist eben auch ins Ausland expandiert. Da brauchst du natürlich Büros, also sind zum Beispiel nach China, aber auch Skandinavien, Italien, in den USA. Und natürlich kostet es dann auch alles erstmal Geld, ja. Und der zweite Teil, der da mit eine Rolle spielt, warum die negative Cashflow-Entwicklung gar nicht so dramatisch jetzt eigentlich ist. Dadurch, dass jetzt Mutares sich immer größere Ziele ausgesucht hat, zum Beispiel auch teilweise Tochtergesellschaften von sehr großen Unternehmen und die aber natürlich nicht wollen, dass sozusagen diese Beteiligungsgesellschaft nur reingeht, das Ganze filetiert, verkauft und wieder den Abgang sozusagen macht, wurde von Mutares jetzt auch immer öfter verlangt, dass die Holding selber sozusagen eine Einlage oder halt eine Sanierungshilfe dabei steuert, ja, um sich da so ein bisschen abzusichern. Also das bedeutet, das Unternehmen musste mehr Geld dann eben aufwenden, um sich erstmal in die Unternehmen einzukaufen, aber diese Einlagen, die würden sie ja dann auch bei einem erfolgreichen Exit wieder zurückbekommen, ja. Das Unternehmen oder Gotham Research hat jetzt dann eben zuletzt dann halt auch geschrieben, ja, das sieht jetzt alles aktuell nicht mehr so gut aus, sie verbrennen viel Liquidität und so. Aber das ist halt einfach jetzt auch dessen geschuldet, dass das Unternehmen halt jetzt auch gerade ein bisschen in einer schwierigen Phase ist, weil sie sehr viele Sanierungsfälle aus dem Automotive-Sektor kaufen. Und wir alle wissen ja, wir in Deutschland wissen es, glaube ich, am besten, wie schlecht es im Automotive-Sektor dann eben gibt. Und da muss es jetzt halt auch ein bisschen Anpassung geben. Das heißt, die Sanierungsfälle sind schlimmer, die Verkaufspreise gehen natürlich nach unten, weil aktuell im Automotive-Sektor, wir alle hören es ja, die Leute, die Unternehmen, die wollen Stellen reduzieren, die wollen Werke schließen, die wollen ganze Geschäftszweige vielleicht sogar aufgeben. Da wird es natürlich extrem schwierig als Mutares, die sehr viel im Automotive-Sektor dann hier tätig sind, da dann eben auch die Preise zu erzielen, wie sie es noch vor 2-3 Jahren dann sich vielleicht erhofft hatten, ja. Das sind aber alles Dinge, die du eigentlich halt wissen solltest als Aktionär. Also da ist jetzt eigentlich nichts Neues dabei gewesen, ja. Sie haben eine falsche Bilanzierung gefunden, also das war bei der Kapitalflussrechnung, da haben sie einen anderen Wert angegeben, das ist natürlich ein bisschen peinlich, ja, also bei den Konzernen Halbjahreszahlen, da wurde in der Kapitalflussrechnung und im Finanzmittelbestand waren leicht abweichende Beträge drin, ja, ein bisschen peinlich, ja.
Ja, hier steht auf jeden Fall, die in der Bilanz für das erste Halbjahr 2024 ausgewiesene Cash-Position von 394,2 Millionen stimmt nicht mit der Kapitalflussrechnung für das erste Halbjahr 2014 ausgewiesen Cash-Position von 422 Millionen, also das sind 30 Millionen Unterschied. Ne?
Das aber schön. Aber auch jetzt diese 30 Millionen, also Mutares ist jetzt kein Unternehmen, das jetzt irgendwie eine Market Cap von 10 Millionen oder so hat, also ja, das sind jetzt wirklich keine Sachen. Das, wie gesagt, das darf natürlich nicht passieren. Das würde ich jetzt auch nicht dann gleich als Bilanzmanipulation dann hier abstempeln, aber an sich die allermeisten Sachen, also fand ich persönlich sehr fragwürdig, die da aufgeworfen worden sind. Also gerade Aktionäre sollten natürlich den kompletten Report dann eben lesen. Und was eben sehr auffällig war, dass man da immer wieder Aurelius mit reingezogen hat, die heute gar nichts mehr damit zu tun haben. Damals, gut, es ist jetzt 7 Jahre her, 2017, ja, aber wenn man sich damals damit beschäftigt hat, weiß man eben auch, dass das Allermeiste, also eher so viel Rauch um nichts dann eben war und jetzt der langwierige Absturz halt tatsächlich auch also andere.
Ich erinnere mich noch, bei Aurelius war, und das war am Ende auch so, also ich glaube, wir haben das sehr groß aufgetischt, aber was schon richtig war, dass das Management dort teilweise unehrlich war, falsche irgendwie Angaben gemacht, da waren auch viele Fehler drin und so. Und Fakt ist halt, die Aktie hat sich nie wieder erholt. Ja, das ist halt, am Ende zählt es für als Aktionär ja auch immer, was macht die Aktie dann halt, ne? Weil du bist ja beteiligt halt, ne? Und wenn das Vertrauen weg ist und die Bewertung immer weiter sinkt, dann ist das halt blöd, ne? Und bei Aurelius, das Ding kam nie wieder hoch und ist doch jetzt sogar, die wollen doch sogar Delisting machen oder so, ne? Aber ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Was halt so die Frage ist, und das ist so allgemeines Problem, ich glaube, bei dieser Art von Geschäftsmodell, dass du dich sehr schnell angreifbar machst halt. Ne? Das machen sie jetzt hier auch wieder, die stellen ja das Geschäftsmodell quasi in Frage. Und du hast es ja gerade ganz gut erklärt, da muss man sich natürlich die Frage stellen, sind die damit weiter erfolgreich, da in der jetzigen, im jetzigen Umfeld da irgendwelche strauchenden Unternehmen zu kaufen, zu sanieren und zu verkaufen oder besser wieder loszuschlagen und dafür immer mehr Geld aufzunehmen und dann die Schulden hochzutreiben. Das ist halt so die Frage, wer davon ausgeht, dass das weiter funktioniert. Vielleicht, für den sind das vielleicht Kaufchancen und für den es nicht funktioniert, der muss aufpassen. Sie sagen auf jeden Fall, dass der Schuldenstand halt jetzt massiv angestiegen ist. Du hast ja auch gerade erklärt, wieso. Und dass das halt jetzt schon nochmal was ganz anderes ist wie bei Aurelius, weil Aurelius hatte damals eine Netto-Cash-Position und Mutares ist eben mehrere hundert Millionen anscheinend verschuldet. Aber ich habe mich, wie gesagt, mit dem Unternehmen auch nie näher beschäftigt. Es gab gestern dann noch natürlich vom Management eine Gegendarstellung und sie haben die Guidance, die Dividendenstrategie alles bestätigt und wollen auch nochmal was Größeres dann veröffentlichen, also genauere Details. Sie sagen halt, dass es eine einseitig negative Interpretation der Strategie war, dass selektive Geschäftsvorfälle irgendwie dann gezeigt wurden. Und ja, okay, oh Wunder, dass dieser Gorsen City Research ein kommerzielles Interesse an fallenden Kursen hat. Das ist natürlich klar. Ich glaube, sie haben 0,7% der Aktien leer verkauft. Das ist aber jetzt natürlich völlig logisch. Ja, also die gehen natürlich in der Aktie short und veröffentlichen dann den Bericht. So ist das ja immer. Also das ist jetzt da nichts Neues. Muss man mal jetzt gucken, wo die Aktie sich einpendelt. Die war dann gestern ja teilweise, glaube ich, unter 20. Dann kam der Kommentar vom Management. Die pendelt sich hier gerade so zwischen 21 und 22 Euro ein, während wir aufnehmen. Ne? Schauen wir mal.
Aber ich muss allerdings noch als Abschließendes auch dazu sagen, also bitte nicht falsch verstehen, Mutares ist ein Unternehmen, das ich mir nie ins Depot legen würde, egal zu welchem Preis, weil das ist für mich einfach, es ist eine Beteiligungsgesellschaft, ist für mich komplett sich zu 100% darauf verlassen, dass das Management halt da gut arbeitet. Ja, also das ist eben nicht so, dass die irgendwie was produzieren oder so, was du gut einschätzen kannst. Für mich ist Beteiligungsgesellschaft, da verlässt du dich nur komplett auf andere. Das ist für mich so ein bisschen so, als würdest du in einen aktiv gemanagten Fonds investieren, wo du dich halt komplett auf einen sozusagen verlassen musst oder halt auf ein Management. Ja, also ich finde das Geschäfts... Also Mutares an sich ist bisher immer ein gutes Unternehmen gewesen. Ich habe auch immer mal so ein bisschen so die Kursentwicklung und so mitverfolgt und auch mal so ein bisschen die Zahlen. Aber an sich ist es ein Geschäftsmodell, in das ich persönlich niemals investieren würde. Auch nicht jetzt nach einem Abschlag. Also ich halte den Short Report zum größten Teil für Blödsinn, ja, weil ja, aus den genannten Gründen einfach, weil da halt auch, ja, wie gesagt, über 100 Mal Aurelius erwähnt wird und die Quellenangaben, ja, also zum größten Teil scheint da gar kein eigener Research betrieben worden zu sein, sondern man probiert es halt sozusagen so in diese gleiche Richtung zu machen. Und wie gesagt, also als ich schon auf dem ersten, also quasi auf der ersten Seite ein Meme gesehen habe, da boah, also finde ich ganz schwierig. Halt komisch, da weiß, ne? Man, oder? Da weiß man halt genau, auf welche Leute das halt auch abzieht, ja, also ich meine die großen Hedgefonds oder so oder auch die großen Fondsmanager, ja, also die lassen sich von sowas dann irgendwie nicht abschrecken, ja. Aber
nur mal ganz kurz jetzt, ganz kurz, weil ich gerade nochmal gesehen habe, wegen der Dividendenstrategie, an der wollen sie festhalten. Das ist ja echt krass, ne? Also der Kurs ist jetzt so irgendwie bei 21 Euro, gestern bei 20. Die Mindestdividende soll jetzt immer 2 Euro lauten. Ja, also wenn man sich das durchliest, so Mindestdividendenrendite von jetzt fast 10%, ja, also das hört sich fast wie No-Brainer an, wo ich jetzt auch schon wieder so ein bisschen mir denke, okay, wenn gleichzeitig die Schulden ja hochgefahren werden, ja, und die immer von diesen Exits abhängig sind, wenn das mal vielleicht nicht so gut klappt, weil eben genau in der Branche auch viele Schieflagen sind und alle entlassen und so, Also ich glaube, ganz so risikolos ist das Geschäftsmodell nicht, wie vielleicht viele auch gedacht haben. Ne? Das
ja, definitiv ist, nicht, nee. Also ja, ich habe jetzt auch gerade ein paar Sachen genannt, warum das Geschäftsmodell auch gerade in der aktuellen Zeit sehr schwierig ist, weil die auch in sehr schwierigen Sektoren halt unterwegs sind, ja. Und wenn du halt mal eine längere Zeit da keinen Exit, keinen profitablen machst, dann kannst du da halt auch wirklich Probleme bekommen, gerade eben halt auch, wenn du zum Beispiel Schulden dann hast, ja. Also das ist absolut kein einfaches Geschäftsmodell, weshalb ich es mir persönlich auch niemals ins Depot legen würde, genau. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt genug über Mutares gesprochen, denn es gab ja vor kurzem, haben wir auch in der Folge berichtet, einen weiteren Short Report und da ist jetzt aber, ja, da scheint so beim Fall von Supermicro, als würde das weitere Konsequenzen nach sich ziehen. Die Aktie ist erneut zweistellig abgestürzt, nachdem nun aber das Department of Justice, also DOJ, eine Untersuchung angekündigt hat. Also da scheint wohl ja so ein bisschen was im Argen zu liegen. Also auch da war so vor allem Bilanzmanipulation stand da im Raum. Das große Problem dabei war natürlich, dass Supermicro da kein unbeschriebenes Blatt war. Wir haben ja eben schon in der Folge darüber berichtet. Und laut Wall Street Journal befindet sich nun also das Ganze in einem Anfangsstadium, dass also eben hier das Justizministerium eine Ermittlung eingeleitet hat. Also ich habe schon oft gesagt, bei Bilanzmanipulationen wäre ich echt ultra vorsichtig. Finger also weg, bei mir heißt es ultra vorsichtig, ich würde die Finger davon lassen. Ja, also
das fasse ich auch nicht mehr an. Das ist jetzt sehr verlockend und so, ne, so ja, stark gefallen, so angeblich toll wachsend und so. Ey, die waren schon mal delistet worden 2018, das wusste ich damals aber auch nicht, wegen Bilanzmanipulation. Und dann kommen Shortseller und es gab zuvor schon immer mal diese Aussagen, dass da nicht alles koscher ist oder irgendwie Kungeleien sind, dass da irgendwie Aufträge an den hier Verwandtschafter, Cousin da vergeben werden. Da waren auch solche Sachen. Und jetzt Ex-Mitarbeiter behaupten, da gibt's Bilanzmanipulation. Jetzt hier Investigation vom Justizministerium. Also nee. Plus, dass die Zahlen ja insgesamt eher schlecht waren. Das hatten wir auch schon. Ne? Die sind ja erodiert, die Margen. Also, nee, dann lieber Dell oder Hewlett-Packard Enterprise oder so, ne, das ist, da kann jetzt hier jede Nacht irgendwas kommen und dann stehst du jedes Mal vorm Scherbenhaufen, dass das Ding 10% fällt, kann natürlich auch wieder steigen und so, aber nee. Für mich ist das kein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis.
Weil das kannst du auch nicht analysieren. Was willst du da jetzt in die Analyse gehen? Da kommen jetzt welche und sagen, ja, KGV, einstelliger Bereich.
Müller, ne? Ihr versteht das nicht. Ich habe damals Wirecard zu 100% analysiert und alles, was die Shortseller sagen, ist Quatsch, ja. Ist natürlich, also wenn da irgendwelche Sachen laufen, mit, dass da Aufträge so und so vergeben werden, das kannst du nicht rausfinden, wenn du nicht irgendein ganz krasser Shortseller bist, der da am Schnüffeln ist. Also das ist, das, da kannst du nicht. Das ist
jetzt halt einfach ein Münzwurf sozusagen. Ja, es kann gut gehen, dann wird die Aktie sich wahrscheinlich recht schnell vervielfachen, ja. Aber
wenn das, glaube ich, in dem Fall nicht. Für mich ist das Chance-Risiko-Verhältnis aktuell eher schlecht, weil es ist jetzt eigentlich recht klar, dass an diesen Vorwürfen doch einiges dran ist, ja. Das ist jetzt zu, und es gibt diese Vergangenheit. Also, nee,
man musste ja auch schon den,
wenn die Aktie steigt, ist mir das egal.
Man musste ja auch den Bericht irgendwie verschieben oder zurückziehen. Genau. Da war ja schon, also auch
solche Sachen, genau.
Es gab ja schon, oder es gibt ja schon erste Hinweise dafür, dass tatsächlich was mit der Bilanz eben.
Es gibt viele Red Flags bei der Aktie, genau. Ne?
Genau.
Also gestern wieder am Jahrestief, na wohl, die ist seit Januar so gestiegen, also sie hat alle Gewinne fast abgegeben, sie hat 2/3 verloren, ist aber auch zuvor ums x-fache gestiegen, ja, und wie gesagt, an den US-Börsen, ich habe schon alles erlebt, da steigen Aktien von 0 auf 1000, aber auch wieder von 1000 auf 0, ne? das gibt's alles dort, kann natürlich hier anders laufen, aber seid da bitte vorsichtig und nicht denken, die Aktie ist jetzt so günstig geworden und so, ne? So funktioniert Börse nicht.
Weil du kannst dir natürlich einiges in die Bilanz reinschreiben, dann siehst du immer günstig aus. Ja. Das ist natürlich ganz klar, ja. Genau, es gab aber noch ein paar normale Zahlen, die veröffentlicht worden sind. Die wollen wir uns jetzt natürlich noch anschauen. Und zwar haben Essentia, Micron und Costco ihre Zahlen veröffentlicht. Und ja, ich glaube, es gab positive, aber auch negative Nachrichten. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Costco an. Würde ich sagen, die sind eher so ein bisschen auf der enttäuschenden Seite gewesen. Denn man konnte da die Analystenerwartungen nicht erfüllen. erfüllen, wenn es auch nur in einem ganz geringen Umfang war. Aber ich glaube, die meisten von euch wissen natürlich, was für Bewertungen eine Costco auch aufruft. Deswegen ist das natürlich immer ein bisschen schwieriger. Also sie haben 79,7 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Der Konsens war aber 79,93 Milliarden hatten die Analysten hier erwartet. Das ist natürlich trotzdem ein Quartalsrekord gewesen. Aber wie gesagt, also Costco, das ist ein Unternehmen, die sind nicht mal wie ein teures Technologieunternehmen bewertet, die sind schon fast wie ein überbewertetes Technologieunternehmen bewertet.
Bei einem Prozent Umsatzwachstum, das gibt's doch gar nicht halt, ne?
Also, ja, also die sind quasi nicht absurd, gewachsen. Absurd. Die rufen aber ein Forward-KGV von 51 aktuell auf, ja, oder ein EV-EBIT von 44, ja. Also da, das sind eigentlich schon Bewertungskennzahlen, also da musst du meiner Meinung nach deutlich zweistellig wachsen, ja. Also das kannst du jetzt mal ein Quartal haben, dass es da nicht so weitergeht, aber ja, an sich muss es da schon recht schnell sonst wieder in die Wachstumsspur dann reingehen. Ansonsten haben die Zahlen, das waren solide Zahlen, gar keine Frage, ja, also man konnte bei den Merchandise-Costs, da hat man fast gar nicht zugelegt, genauso wie bei Selling General Administrative, deswegen ist das Operating Income von 2,78 auf 3,04 Milliarden angewachsen und auch das Net Income konnte nochmal ordentlich zulegen von 2,16 auf 2,35 Milliarden Dollar. Also das war schon alles in Ordnung, ja, aber wie gesagt, man muss natürlich da das immer auch im Kontext mit der aktuellen Bewertung dann sehen und vor allem halt auch unter dem Aspekt, wenn man überlegt, hey, ich würde jetzt gerne eine Costco-Aktie kaufen, also wenn die jetzt weiter steigt, geht ja die Bewertung noch immer weiter nach oben, ja. Und die wachsen halt aktuell nicht so schnell oder so stark. Also natürlich ist dann auch immer die Frage, die man sich stellen muss, wo soll da die zukünftige Rendite dann herkommen? Also ja, das sind solide Zahlen gewesen, gar keine Frage, aber von einem Unternehmen, das so eine Bewertung aufruft. Also ja, das passt
nicht. Darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Die Aktie ist trotzdem weiter gestiegen, gell? Aber ja, ich, also jetzt so im Bereich 900 Dollar, ich glaube einfach, dass der Deckel jetzt drauf ist, ne? Aber die Zahlen geben es nicht her. Also mich würde das wundern, zumal jetzt auch vielleicht mit den Zinssenkungen eher wieder ein paar andere Aktien mal gefragt sind und nicht so diese ganz krassen auf Sicherheit agierenden Aktien. Die ist natürlich ein tolles Unternehmen und so, Glückwunsch, der da dabei ist, aber daher, also ich. Da ist ja Meta und alle ein Schnäppchen gegen, ja. Also es ist
Wahnsinn. Ja, der Gewinn ist auch ein bisschen besser sogar gewachsen als erwartet. Also man zeigt auf jeden Fall auch eine Kostendisziplin. Das finde ich immer sehr positiv bei einem Unternehmen. Aber ich sag halt, also man muss halt manchmal einfach vernünftig sein. Und Costco, das ist jetzt auch kein Unternehmen, das jetzt auch mal in einem Jahr mal so einen Banger raushauen kann und einfach mal 30% wächst, ja. Und das erwarte ich halt einfach bei einem Unternehmen, das irgendwie mit Forward-KGV 51 bewertet ist, eine Free Cash Flow Yield deutlich unter 2% oder selbst ein EV-to-EBIT von 44 hat. Ja, also da möchte ich ein Unternehmen haben, das auch mal wirklich deutlich zweistellig wachsen kann. Also da rede ich nicht von 10, sondern da rede ich von 20, 25 oder auch mal 30%. Und das sind halt so Sachen, das fehlt mir bei einer Costco komplett. Ja, also wenn ihr da länger an Bord seid, würde ich natürlich auf gar keinen Fall die Aktie verkaufen. Ja, also das nicht. Aber jetzt aktuell einen Einstieg, selbst einen Sparplan, fände ich tatsächlich deutlich zu teuer für die Bewertung aktuell dann, ja. Okay. Genau, dann aber positive Nachrichten gab es für Accenture und Micron, die beide gestiegen sind und zwar teilweise sogar deutlich. Man muss allerdings auch fairerweise dazu sagen, vor allem Accenture hat es in den letzten Jahren nicht so ganz einfach. Die hatten da auch mal eine schwierige Zeit, lag aber auch so ein bisschen daran, dass sie oft auch mal eine wirklich wahnsinnig hohe Bewertung dann hatten. Accenture ist zwar kein amerikanisches Unternehmen an sich, aber es ist eigentlich durch und durch schon ein US-Unternehmen. Ja, also sie sind einer der größten, also sie sind sozusagen so in der Unternehmensberatung dann tätig. Ja, also sind da einer der größten Player. Ich meine noch mal gelesen zu haben, also bei den Fortune 100 oder sogar von den Fortune 200, also weit über 90% nutzen die Dienstleistung von Accenture auf irgendeine Art und Weise. Frage ist natürlich immer auch, wie umfangreich. Ja, aber die Zahlen an sich, die sind eigentlich wirklich sehr positiv. positiv diesmal gewesen, nachdem sie jetzt auch mal immer wieder Quartale hatten, wo sie doch deutlich enttäuscht hatten. Aber diesmal hat es wirklich gut ausgesehen.
Umsätze. Letztes Mal war es, glaube ich, auch schon. Ich erinnere mich nämlich gerade ganz dunkel, sorry für den Einwand, was wir damals auch schon gesagt haben, dass ja die Bookings auch im letzten Quartal schon gut waren, dass sie scheinbar so einer der Profiteure werden könnten von dem, ich sag mal, Beratungsbedarf in Sachen KI
und so genau. Weiter, ne? Ja, genau, da haben sie auch eine Kooperation mit Meta zum Beispiel, als damals ja großes Metaverse angekündigt wurde, wo ja Mark Zuckerberg mit Satya Nadella auch so gesagt hat, hey, auch Microsoft und so wird da ein Kooperationspartner sein. Da war auch unter anderem Accenture mit dabei dann. Also die möchten da eine gewichtige Rolle spielen. Also die Umsätze, die sind jetzt von 16 auf 16,4 Milliarden angewachsen. Und vor allem das Positive war, obwohl der Umsatz gestiegen ist, die Operating Expenses, die konnten sogar leicht gesunken werden. Das war schon mal ein wirklich sehr positiver Aspekt. Da war vor allem die Business Optimization Costs. Im Vorjahr hat man da 471 Millionen ausgegeben, diesmal nur 105 Millionen oder 106 gerundet. Also daher kam dann eben auch ein zweistelliges Wachstum, sowohl beim Operating Income dann raus. Das lag bei 2,35 Milliarden. Im Vorjahr hatte man hier nur in Anführungszeichen 1,91 Milliarden. Und das Net Income Attributable to Accenture lag bei 1,68 Milliarden, im Vorjahr 1,37 Milliarden. Und daher auf jeden Fall nachvollziehbar, dass der Kurs hier erstmal positiv reagiert hat. Da kann bestimmt Michael noch ein bisschen was dazu sagen.
Ja, genau. Ich guck gerade mal rein. Genau, es gab ein größeres Gap bei der Aktie. Sie war im Tief bei $280 schon mal im Juni und hat schon bei den letzten Zahlen positiv reagiert, wurde ein bisschen abverkauft. Aber zuletzt haben wir ja auch schön echt im Aufwärtstrend. Also ich glaube, die Aktie wird schon ein bisschen gespielt, dass sie von diesen ganzen neuen Technologien und Trends einer der Profiteure sind. Und ich glaube, zuletzt gab es mal so einen Rücksetzer, weil ein Konkurrent so ein bisschen gewarnt hatte. Aber man sieht ja an den neuen Buchungen, die sind wieder um 20,1 Milliarden gestiegen. Jetzt ein Rekord von 81,2 Milliarden für das Gesamtjahr. 13% Wachstum, also das sieht ganz gut aus. Und Generative AI Bookings, 1 Milliarde im Quartal, jetzt 3 Milliarden fürs Jahr. Also da schneiden sie sich auf jeden Fall auch ein Stückchen vom Kuchen ab und können da vielleicht das ein oder andere Unternehmen beraten. Also ja, ist spannend, aber du hast es ja, glaube ich, mal gesagt, dieses Thema mit der Quellensteuer und so, ne, weil es ein irisches Unternehmen ist, weil sie zahlen ja auch Dividende und ich glaube, genau, ein 4 Milliarden Aktienrückkaufprogramm gibt es noch, auch sehr spannend, das ist auch nicht gerade so klein, aber ja, das ist halt das Problem, ne, dass man viel Steuern auf die Dividenden zahlen muss.
Dividende ist für uns tatsächlich Irland eines der schlimmsten Länder, das es gibt, darüber muss man sich im Klaren sein. Und was mit Sicherheit auch noch positiv aufgenommen wurde, war ihre Guidance. Also fürs Jahr 2025 rechnen sie beim Umsatz mit 3-6% Wachstum, beim Gewinn sogar mit 5-8%. Also wirklich einen sehr soliden Ausblick da geliefert. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass das Unternehmen immer noch auch recht sportlich bewertet ist. Also wir reden hier Forward KGV 28, EV/EBIT 22. Also das ist vor allem für ein Unternehmen, das nicht in den USA einen Sitz hat, schon eine wirklich sehr sportliche Bewertung. Also da jetzt von einer historischen Chance zu sprechen, also da sind wir weit entfernt. Ja, also da bitte nicht falsch verstehen, aber wir wollen ja einfach nur so die Zahlen an sich beurteilen und die sind wirklich stark gewesen, weil ich finde es vor allem positiv, wenn du da die Kosten weiter im Blick behältst und das ist eben auch immer wieder mal so ein bisschen ein Problem gewesen und das war jetzt wirklich ein sehr ordentliches Quartal dann, was sie hier zu verzeichnen hatten. Genau, und last but not least, auch Micron hat sehr stark auf die Zahlen reagiert. Wir haben ja die Zahlen die letzten Quartale immer wieder für euch angeschaut gehabt. Ich meine, man weiß, was Micron für eine Achterbahnfahrt ist. Im einen Quartal ist es gefühlt das profitabelste Unternehmen der Welt und im anderen müssen sie mit dem Klingelbecher rumgehen und nach Spenden sammeln. Also es gibt kaum ein Unternehmen, das so starke Schwankungen vor allem bei den Gewinnen dann eben hat. Also das ist unfassbar. Also wenn man überlegt, im Vorjahresquartal, also wir reden jetzt vom Q4 23, hatten sie Umsätze von 4 Milliarden und einen Verlust von 1,4 Milliarden. Im Q4 24, jetzt im aktuellen, hatten sie Umsätze von 7,75 Milliarden, also das sind also fast verdoppelt, ja. Und der Gewinn
93,3% Umsatzwachstum.
Ja, und der Gewinn, also im Vorjahr 1,4 Milliarden Verlust und jetzt in diesem Jahr haben sie fast 900 Millionen an Gewinn gemacht dann, ja. Also das Unternehmen ist halt echt wahnsinnig stark am Schwanken. Das ist echt, also ich kenne, glaube ich, echt kaum ein Unternehmen, das so starke Schwankungen
hat. Also, die DRAM-Preise halt vor allen Dingen, von denen sie abhängig sind, da hast du ja diese ganz krassen Zyklen immer. Entweder krasse Lücke hier, dann wird wieder die Produktion runtergefahren, dann steigen die Preise wieder, dann cashen sie wieder ein. Das liegt halt vor allen Dingen daran. Ne? Immer Überproduktion oder Unterproduktion, das ist halt echt schwierig.
Und vor allem, was auch sehr stark war, ist der Ausblick gewesen. Also 7,75 Milliarden hatten sie jetzt und fürs nächste Quartal rechnen sie mit 8,7 Milliarden. Also Q over Q soll das Ganze nochmal zweistellig anwachsen. Also da darf man auf jeden Fall mit einem starken Quartal rechnen. Die Gross Margin, die soll bei 38,5% im Q1 25 dann liegen. Jetzt im aktuellen Quartal lag sie bei 35, also nochmal über 3 Prozentpunkte nach oben. Man kann sagen, das läuft bei Micron, ja, und die waren ja auch immer so ein bisschen Anzeichen dafür, dass es dann bei anderen Starkzyklikern wie Qualcomm oder Texas Instruments dann auch wieder besser laufen könnte. Okay. Und kann man sagen, durchaus solide und nachvollziehbar, dass da der Kurs ja doch deutlich angesprungen ist.
Ja, vor allen Dingen, was so krass ist, hab's ja verfolgt, in den letzten zwei Wochen haben, glaube ich, 5 oder 6 Analysten sich sehr skeptisch geäußert, dass Micron enttäuschen wird. Deswegen kam die Aktie auch so massiv zurück und die haben gesagt, dass Micron sehr große Probleme haben wird beim Ausblick. Und wenn man das jetzt vergleicht mit den Zahlen, muss man sich echt fragen, was haben die Analysten da jetzt eigentlich genau für Daten gehabt, dass sie da solche
Ausfälle haben? Was haben die eigentlich für einen Job? Ja. Was machen die beruflich?
Ja, das ist wirklich krass. Also Zahlen viel besser als erwartet, Ausblick viel besser als erwartet. Und jetzt hat das Management gesagt, wir gehen in das Geschäftsjahr 25 mit der besten Wettbewerbsposition in der Geschichte. Die prognostizieren einen Rekordumsatz im ersten Quartal und einen erheblichen Umsatzrekord mit deutlich verbesserter Profitabilität im Geschäftsjahr 25. Ne? Also das liegt vor allen Dingen auch an diesen neuen, ganz schnellen Speichermodulen, was auch ein gutes Zeichen dafür ist, dass die Nachfrage nach KI-Krams, Rechenzentren, Chips bei Nvidia und so alles wohl weiter sehr gut ist, weil sie ja vor allen Dingen dort jetzt auch am Start sind und die ganzen Kunden beliefern. Also ja, war auf jeden Fall voll übertrieben. Micron war auch gestern, glaube ich, dann 15-16% im Plus. Und wenn man sich die Zahlen und Aussichten so anschaut, ja, vielleicht geht's auch noch ein bisschen weiter. Aber wie gesagt, das ist extrem zyklisch, ganz schwer dort zu sagen. Oft ist es bei Micron gut, immer wenn es alles übel aussieht, zu kaufen und dann, wenn alles eitel Sonnenschein ist, mal langsam über den Verkauf nachzudenken, weil es, wie gesagt, so zyklisch ist einfach. Ja. Das war aber schon immer bei der Aktie so.
Ja, allerdings ist es bei denen halt auch im Zügel, also da ist es in einem Geschäftsjahr so, dass es im einen Quartal richtig mies aussieht und im nächsten sieht es wieder phänomenal aus.
Genau,
ja.
Das ist sehr,
also
sehr,
da
sehr
den Zyklus gut zu treffen, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, wie jetzt zum Beispiel bei einem Autobauer oder so. Also dagegen sind ja die Autobauer super beständig im Gegensatz zu dem, was da Micron Technologies als dann hat, ja, also Wahnsinn, aber immer wieder spannend auf jeden Fall das Ganze mitzuverfolgen, genau. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser, ja, schon fast Mammutfolge, fast eine Stunde.
Das können wir erstmal wieder krank machen am Wochenende.
Genau, ja, das heißt, die nächsten zwei Wochen hört ihr dann wieder nichts von uns. Nein, natürlich nicht, ja, also ich würde sagen, nächste Woche bringen wir auf jeden Fall die Folge mal über diese, in Anführungszeichen, langweiligen Dividendenaktien. Das hatten sich nämlich einige gewünscht in den Kommentaren. Genau. Aber auch ansonsten, wenn ihr Vorschläge habt, was sollen wir mal in die nächsten Folgen mit reinnehmen, gerade wenn
keine Dinge noch Dings mit reinbringen, BASF, die hat einen Kapitalmarkt und DHL hat auch Kapitalmarkttag. Sind ja auch zwei spannende Dividendenaktien, wobei BASF jetzt gestern, wie erwartet, die Dividende senkt. Aber da können wir auch mal nächste Woche noch mal kurz drüber sprechen.
Ja, die haben ja auch die Abspaltung ihrer Agrarsparte angekündigt. Genau, ja. Aber wenn ihr ansonsten Themen habt, gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und während ihr das reinschreibt, checkt auf jeden Fall noch mal den Smart Broker Link dann aus. Mann, war das wieder eine geile Überleitung. Und ansonsten würde ich sagen, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Daumen nach oben nicht vergessen, Kanal-Abo und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Macht's gut.